So, wir kommen zum Wort Gottes, zur Predigt. Es hängt immer ein bisschen von der Predigt ab, was Gott mir aufs Herz legt, ob wir das Abendmahl vorher feiern oder dann im Anschluss an die Predigt, heute im Anschluss an die Predigt. Ich habe, weil wir heute Kindersegnung haben, eine eigene Predigt ausgesucht, die nicht in der Reihe ist mit den Gaben des Geistes für den Gemeindeaufbau. Das geht aber später mal weiter, da fehlt ja noch was. Trotzdem ist diese Predigt jetzt nicht im Kern eine für Kindererziehung aus biblischer Sicht. Das ist auch immer spannend, auch sehr interessant, was die Bibel sagt dazu, wie man Kinder erzieht, beziehungsweise wie man als Eltern sich verhält gegenüber den Kindern. Es geht vielmehr um unsere Herzenseinstellung. Und ich möchte da drei verschiedene Herzenseinstellungen mit euch anschauen. Das ist aber auch gut, wenn Eltern hier unterwegs sind, in dem guten Weg, den ihr dann gleich auch erkennen werdet. Denn alle, die schon Kinder haben, Kinder erzogen haben, wissen, es sind nicht einfach nur die Worte, die wir sprechen, sondern am lautesten spricht ja unser Leben. Und Kinder ahmen uns nach. Und das ist auch ein Weg, wie sie lernen. Umso besser ist es, wenn wir selber dann auch vorbildlich sind. Und ich sage das mal mit allem Respekt und tiefer Ehrfurcht vor unserem Gott, denn niemand von uns ist vollkommen. Aber es ist gut, wenn wir auf dem Wege sind, mehr und mehr zu werden, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat mit uns Menschen, eigentlich gedacht hat mit Vater und Mutter und mit den Kindern, und dass wir einfach vielleicht den nächsten Schritt nehmen können in unserer Entwicklung. Die Predigt heißt Drei Söhne. Das ist ein sehr bekannter Bibeltext, den ich jetzt gleich verlese in drei Abschnitten, drei Söhne. Wir fangen an mit dem ersten Sohn. Wir finden das im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Und ich lese zunächst die Verse 11 bis 17. Und er sprach, das ist Jesus, der hier spricht, der dieses Gleichnis seinen Hörern damals erzählt. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und er sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Nun, dieser erste Sohn von den drei Söhnen, die wir betrachten wollen, ist gekennzeichnet dadurch, dass er sagt, gib mir. Und ich habe einige andere Stellen des Textes auch markiert. Es geht ihm um das Vermögen. Er verbraucht dann alles und er hat Hunger. Dieser Sohn definiert sich darüber, ich will haben. Seine Identität ist, ich habe. Er ist ein Mensch, der geprägt ist davon. Und obwohl dies ein alter Text ist, ist das etwas, was durch die Menschheitsgeschichte geht und auch heute ein großes, starkes Thema ist, meist besser verpackt. Besonders in der Werbung, immer sehr geschickt verpackt. Dass uns etwas gesagt wird, was wir brauchen. Und dass wir darüber definiert sind, was wir haben. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, was in euren Gedanken so ist. Aber wenn man vielleicht eingeladen ist bei einer Feier, da ist jemand, den man nicht kennt und man lernt sich kennen. So was geht einem durch den Kopf? Welche Fragen stellt man? In Deutschland ist sehr üblich zu fragen, was jemand von Beruf ist. Aber dann irgendwie so in diesen Konversationen am Anfang, irgendwann kommt dann so rüber, dass man vielleicht ein Haus hat oder ein Motorrad oder manche haben eine Yacht. Und irgendwie prägt uns das natürlich auch. Nun ist es aber schwierig, wenn unsere Identität damit verbunden ist, was wir haben. Der Apostel Paulus sagt das mal an einer Stelle, es ist gut, wenn wir haben, als hätten wir nicht. Ja, das Problem mit dem Haben ist ja nun so, man kann das ja nicht komplett ausschalten. Man kann ja sagen, ja gut, dann habe ich halt nichts. ich sag mal, sehr peinlich aus, wenn wir gerade alle nichts hätten. Hier in diesem Raum. Wir haben Kleidung an, das ist gut so. Du hast wahrscheinlich ein Bett, wo du schläfst. Du besitzt Dinge. Der Besitz als solcher ist nicht das Problem. Die Frage ist nur, wo ist unser Herz? Wo ist unser Herz in dieser Angelegenheit? Und Paulus bringt es auf diesen sehr, sehr simplen Satz, haben als hätte man nicht. Das ist in der Praxis leider nicht ganz so leicht. Das hat er auch gewusst. Damit musste er auch klarkommen. Haben als hätte man nicht. Was ist denn, wenn ich habe und ich stelle mir mal vor, ich hätte nicht? So, wer bin ich denn dann? Stell dir mal vor, du hättest nichts als einfach nur deinen Körper, in dem du wohnst. Stell dir das mal vor, wie definierst du dich, was bedeutet das, wer bist du denn dann noch? Nun, wir werden ja zum dritten Sohn noch kommen, der sich nämlich ganz anders definiert als über das Haben. Nun habe ich das bis jetzt ziemlich freundlich formuliert. Diese Geschichte zeigt uns, dass wenn jemand sich definiert über das Haben, wenn auch seine Beziehung zu Gott, denn der Vater steht ja für Gott in diesem Gleichnis, definiert ist darüber, ich will haben, dass das nicht eine Kleinigkeit ist, dass es nicht eine Schwäche ist und dass es ein großes Problem ist. Dass es letztlich etwas ist, was die Bibel Sünde nennt. Wenn wir so unterwegs sind in unseren Gedanken, wenn das unser Wichtigstes ist, wenn wir so geprägt sind, ob wir nun Gott schon kennen oder Gott noch gar nicht kennen, dann nennt die Bibel das Sünde. Dann sind wir nicht in dem, wie Gott uns geschaffen hat. Und dann erzeugt das ja auch Probleme, wenn unser Herz hängt an diesen Dingen. Manche fragen sich ja, welche Gebote gelten eigentlich noch für uns als Christen? Wir sind ja frei vom Gesetz. Ja, das stimmt. Wir müssen viele Gebote nicht mehr halten, die für das Volk Gottes im Alten Testament waren, die in einem ganz anderen Lebenszusammenhang unterwegs waren, wo es auch noch nicht die Unterscheidung von weltlichem und geistlichem Reich gab. Aber die Bibel spricht davon, dass es wichtig ist, wo unser Herz ist, mit was wir verbunden sind und welche Gesetze sollten wir denn halten. Nun, Jesus hat es mal auf den Punkt gebracht. Es ist eigentlich ziemlich einfach mit den Gesetzen. Liebe Gott, liebe den Nächsten, wie dich selbst, wie auch du dich lieben lässt von Gott und den Nächsten, die dich lieben, das brauchst du. Nun, und darin ist das ganze Gesetz zusammengefasst. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Die Frage ist, liebst du Gott? Oder liebst du deine Habe? Liebst du dein Besitztum? Du kannst dich diese Frage kannst du dir stellen. Die musst du in deinem Herzen beantworten. Wenn du deine Habe mehr liebst als Gott, ist das Sünde. Und ich sage es so deutlich, weil ich weiß, dass es zerstörerisch ist, Sünde. Es zerstört, es zerfrisst dein Herz. Es ist wie ein Krebs, der wuchert und der dich kaputt macht. Wenn du dich daran festmachst, was du hast, was du besitzt. Und von dieser Sünde will Gott uns befreien. Wir werden auch gleich das Abendmahl feiern. Aber ich bin deswegen mal heute so deutlich. Weil das Abendmahl ist auch deutlich. Das, was Jesus für uns getan hat, war deutlich. Es war krass, würde man in der heutigen Jugendsprache sagen. Es war extrem. Er litt für uns. Um uns auch zu lösen von diesem, ich definiere mich über mein Haben, über mein Besitztum, über mein iPhone oder mein Auto oder meine neue Waschmaschine oder ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Gott hat gar nichts dagegen, dass wir Dinge besitzen. Er weiß ja, dass wir Dinge besitzen müssen in dieser Welt. Wo sollten wir denn sonst schlafen? Was sollten wir denn sonst essen? Aber haben, als hätte man nicht. Genau diese Einstellung. Ich danke dir, Gott, für das, was du mir anvertraust und ich werde es in deinem Sinne verwalten und ich danke dir, dass du mein Versorger bist. Und Paulus hat mal gesagt, ob ich viel habe oder ob ich wenig habe, ich bin da geübt drin, ich kann damit umgehen. Weil letztlich ist mein Leben nicht mein Besitz, nicht meine Habe, sondern mein Leben ist Gott. Und die lebendige Beziehung zu ihm. Und das Wahrnehmen seiner Gegenwart und seiner Liebe, die mir durch das Wort kommt, die mir in meiner stillen Zeit kommt, die mir durch Geschwister in der Gemeinde kommt, die gut zu mir sind, die mich unterstützen und die mir helfen. Der zweite Sohn. Vers 25 bis Vers 30. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und er erkundigte sich, was das sei. Da sprach er zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und er wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus, redete ihm zu. Er beantwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir, ich habe nie ein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Der zweite Sohn, er definiert sich darüber, so viele Jahre habe ich dir gedient. Ich muss sagen, dieser zweite Sohn ist mir irgendwo, kann ich gut nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass das nicht so einfach ist. Ich kann nachvollziehen, dass er sich irgendwie geärgert hat. Der erste Sohn, der sich hat sein Testament schon auszahlen lassen, was übrigens eine extreme Frechheit war, wäre es heute, war es damals aber noch viel mehr, quasi den Vater für tot erklärt und ich alleine mit meiner Habe und ich mache jetzt mein gutes Leben. Darüber hat er sich geärgert, der Ältere. Ich bin hier geblieben bei meinem Vater, ich arbeite hier. Ich stelle mir vor, so ein großer Bauernhof, ja, mal ein bisschen platt gesagt. Richtig harte Arbeit, jeden Tag. Und nun kriegt der einfach Gnade, der da kommt und der das verprasst hat. Mensch, wir haben da hart für gearbeitet und das weg, das Geld. Unser Bauernhof könnte noch viel größer sein, wenn der nicht. Und ich glaube, wir alle können das irgendwie verstehen. Wir können das nachvollziehen. Wir haben das vielleicht in kleineren Aspekten schon mal erlebt, ja? Wo man sich angestrengt hat und dann hat man gedacht, boah, wenn alle aus dem Team, wenn alle Mitarbeiter in der Firma oder wenn alle Kinder hier in der Familie, oh, wenn alle so hart gearbeitet hätten wie ich, dann wären wir noch weitergekommen. Ein ganz tiefes, weit verbreitetes Problem. Nachvollziehbar. Was Jesus hier predigt, war extrem, auch damals für die Menschen, sehr extrem. Denn es gab ja damals Menschen, die sich angestrengt haben, die gesagt haben, wir bleiben hier bei unserem Gott, wir halten durch. Wir gehen in den Tempel und wir lesen das Wort. Und was ist das Problem? Das Problem dieses zweiten Sohnes ist, dass er sehr distanziert ist zu dem Vater. Dass er da, dass da was total verrutscht ist, was der Vater auch nie wollte. Es spricht doch Bände, dass die Nachricht, dass der jüngere Bruder wiedergekehrt ist, dass er das nicht von dem Vater erfährt, sondern er fragt einen der Knechte, was ist da gewesen, was ist da passiert? Und es spricht Bände, dass der Vater zu ihm hingeht. Sehr einfühlsam mit dem spricht, hör mal, der ist wieder da. Und ich lege mal so hinein mit meinen Worten, und wenn du schon jetzt nicht so eine große Liebe für deinen jüngeren Bruder hast, ja gut, das hat dich geärgert, kannst du vielleicht mein Herz fühlen und verstehen, dass ich mich gerade riesig freue, dass der Sohn wieder da ist? Geht's vielleicht auf dem Weg? Und dieser ältere Sohn, es heißt, Vers 28, er wurde zornig und er wollte nicht hineingehen. Und somit verletzt er das Herz des Vaters. Hat überhaupt kein Mitempfinden mit dem, wie der Vater sich fühlt. Und ich denke mal, das können wir ein Stück weit schon empfinden. Jesus hat ja bewusst Gleichnisse benutzt, die wir gut verstehen können in unserer Welt. Mein Gott ist der Allmächtige in seinem Universum. Der kann auch noch ganz andere Gedanken äußern, die würden wir aber nicht verstehen und nicht nachvollziehen können. Dass sein Vater sich freut, wenn sein Sohn, der auf schlechten Wegen unterwegs war, wiederkehrt. Das ist doch irgendwie nachvollziehbar. Aber der Ältere wollte nicht. So viele Jahre habe ich dir gedient. Er definiert sich darüber, wie viele Jahre er gedient hat. Das ist seine Identität. Ich habe Gott gedient. Ich habe es immer durchgezogen. Das Problem dieses Sohnes ist Gnadenlosigkeit. Gnadenlosigkeit. Und ich kann alle Christen verstehen, die schon länger Christen sind, die dahin rutschen. Mann, was könnten wir schon für eine Gemeinde sein, wenn alle noch hier wären und keiner hätte die Gemeinde je verlassen. Mensch, was haben wir uns investiert in Seelsorge und Begleiten und in Jüngerschaft. Wenn die alle noch hier wären, wow, wir wären noch viel mehr und könnten mit mehr Gott preisen und vielleicht würde unser Licht noch heller strahlen in dieser Stadt. Ja, das ist wahr. Aber das ist ein Prozess, durch den wir gehen müssen. Das Loslassen, wieder vertrauen, wieder geben, wieder gnädig sein. Dieser ältere Sohn, seine Sünde ist viel versteckter, ist viel verborgener. Sie sieht nach außen gar nicht so schlimm aus. Aber sein Herz ist weit entfernt von Gott. Von dem Gott der Bibel, von dem Gott, den Jesus gepredigt hat, den Jesus repräsentiert hat, Jesus, der Gnade gegeben hat, jedem Menschen, der ihm über den Weg gelaufen ist. Jesus, der immer das Herz der Menschen sieht, Jesus, der die Sünde auch total furchtbar findet, aber Jesus, der bereit war, zu den Aussätzigen zu gehen, er isst und trinkt mit den Sündern und mit den Zöllnern. Das hat man ihm vorgeworfen. Definierst du dich über das, wie hart du gearbeitet hast, wie du Gott gedient hast, in deiner Familie, deinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde? Definierst du dich darüber? Ist das deine Identität? Ich sag mal so entsprechend zu Paulus, diene so, als würdest du nicht dienen. Arbeite mit, als würdest du nicht mitarbeiten. Wie fühlt sich das an? Weil was ist das Ziel dieser Gedanken? Glaubst du, dass Gott dich liebt, auch wenn du ihm nie gedient hättest? Glaubst du, dass Gott so gnädig ist und sein großes Herz hat, dass er für dich ist, auch wenn du ihm, wenn du nicht einmal mitgearbeitet hättest in der Gemeinde? Glaubst du, dass Gott dich liebt, wenn du nie etwas gespendet hättest für die Kirche, für die Gemeinde? Glaubst du, dass Gott dich liebt, oder ist es irgendwie verknüpft damit, dass du sagst, ja, eigentlich ist es auch richtig, dass Gott mich liebt, das habe ich mir schon verdient. So sehr wir darüber irgendwie schmunzeln, ist es aber doch eine sehr ernste Angelegenheit. Denn wenn wir irgendwie anfangen, irgendwie kleine Verdienste aufzubauen in unseren Herzen und irgendwie denken, darauf basiert das und deswegen muss Gott mir gnädig sein, dann haben wir den Kern des Evangeliums verpasst. Dann sind wir auf einem gefährlichen Weg. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich möchte natürlich nicht, dass alle Mitarbeiter mich nachher anrufen und sagen, ah, ich habe tolle Predigt, ich arbeite nicht mehr mit. Ja, dann haben wir ein Problem. Aber ich glaube, ihr versteht den Punkt. Dienen, als würde ich nicht dienen, wenn es darum geht, wer bin ich, was ist meine Identität und wie ist meine Beziehung zu Gott? Meine Beziehung zu Gott ist geprägt von einem Punkt. Er liebt mich. Er hat mich gesucht. Er hat mich gefunden. Er hat sich mir gezeigt. Er hat sich mir offenbart. Das ist die Basis meiner Beziehung zu Gott. Und meine Beziehung zu Gott ist meine Identität. Das ist, wer ich bin. Wer bist du? Ein Maurer? Ein Hausbesitzer? Ein Vater? Eine Krankenschwester? Versteht mich richtig. Es ist nicht, dass du das ab heute nicht mehr sagen sollst. Das sind Rollen, die wir haben. Das sind Aufgaben, die wir haben. Was ist zutiefst deine Identität? Wer bist du? Ich habe mal scherzhaft gesagt zu einem Kollegen, wer bin ich? Ich bin ein Dicker auf dem Weg zum Himmel. Vielleicht aber halt nicht mehr so dick, aber das ist ein anderes Thema. Wer bin ich? Ich habe eine Beziehung zu Jesus, ich habe eine Beziehung zu Gott, ich habe einen Vater im Himmel. Das ist meine Identität und das ist, wer ich bin. Und da heraus lebe ich das, was ich lebe. Das ist meine Freude, das ist mein Glück, das ist mein Dienst, das ist meine Kraft, das ist meine Quelle, das ist mein Glück, meine Zufriedenheit, das ist meine Hoffnung, das ist, wo ich hingehe, das ist, wo ich herkomme. Und das ist gesund. Und wenn das stimmt, ihr lieben Eltern, wenn ihr da vielleicht auch zurückfindet von Zeit zu Zeit oder das erneuern lasst durch den Heiligen Geist, dann seid ihr die besten Eltern, die ihr sein könnt. Weil das, wer ihr seid, könnt, das prägt ihr auf eure Kinder. Wer sind eure Kinder? Ja, der Beste in der Klasse. Der Schnellste bei 100 Meter. der schönste Sänger. Versteht mich richtig. Diese Dinge sind nicht verkehrt in sich. Förder die Kinder in ihren Begabungen. Aber mach das nie daran fest. Ja, du bist ein gutes Kind, weil du ein gutes Zeugnis mitgebracht hast. Ihr versteht das hoffentlich richtig. Gute Zeugnisse sind gut. Sie ermöglichen wahrscheinlich bessere Berufswahl etc. Aber definiere nicht dein Kind darüber. Und das geht so schnell. Das geht so schnell und so leicht. Unsere Gesellschaft ist so. Braves Kind. Hat alle deine Hausaufgaben gemacht und dein Zimmer aufgeräumt. Ich liebe aufgeräumte Zimmer. Aber ich definiere meine Kinder nicht darüber. Zumindest bemühe ich mich. Du bist geliebt von Gott. Gott liebt dich. Er ist deine Identität. Das zu fördern und zu stärken. Ich möchte sogar mal behaupten, daraus erwachsen die stärksten Persönlichkeiten, die unsere Gesellschaft braucht, wenn Menschen darin verankert sind und nicht getrieben sind von Karriereplanung und Eifersucht und Ellenbogen und was alles so in der Welt ist. Wir haben eine Chance, wir haben die größte Chance als Christen, zu sagen, wir sind verankert in Gott. Und so komme ich zum dritten Sohn. Wieso eigentlich dritter Sohn? Das ist doch das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Oder wie manche sagen, das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Finde ich auch richtig, weil der ältere Sohn hatte keine lebendige Beziehung zu seinem Vater, sprich zu Gott. Auch er war verloren in seinem ganzen Getriebe, in seiner Religion, in seinem Dienst. Weit entfernt vom Herz des Vaters. Der dritte Sohn ist Jesus. Es ist der, der das Gleichnis erzählt. Jesus, unser Vorbild. Am Anfang in Vers 11 hieß es ja, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Wer spricht da? Jesus spricht da. Jesus, der Sohn Gottes ist. Kurz zum Untermauern, was die Identität Jesu war. In Lukas 3, als Jesus selber sich als ein Vorbild taufen ließ, heißt es in Lukas 3, Vers 21, es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Warum habe ich diesen Vers ausgesucht? Nun, dieser Vers ist in Lukas 3. Dieser Vers ist nicht in Lukas 24, am Ende des Evangeliums. Dieser Vers ist am Anfang. In diesem Vers spricht Gott, der Vater, über seinen Sohn aus. Ich habe Wohlgefallen an dir. Ich freue mich an dir. Es ist eine Freude, dich zu sehen. Die Sache ist, was hat Jesus bis zu diesem Zeitpunkt getan für Gott auf Erden? Nun, er hat ein Leben gelebt als der Sohn eines Zimmermanns. Er war hier auf Erden und er wandelte, ich sag mal, in unseren Schuhen in dieser zerbrochenen Welt. Aber er hatte in dem Sinne das Werk der Erlösung noch gar nicht vollbracht. Es fing erst an. Gott spricht über dich. Ich habe Wohlgefallen an dir. Aber nicht deswegen, was du schon alles getan hast. Wo du alles schon Gott gedient hast. Es ist bei Gott genau andersrum. Er sagt, ich habe Wohlgefallen an dir, du bist mein Geschöpf. Und ich hoffe, du bist mein Kind, indem du die lebendige Beziehung mit mir annimmst. Und dann freue ich mich an dir. Es ist genauso ein wunderbares Vorbild für Kindererziehung. Ey, ich freue mich, dass du meine Tochter bist. Ich freue mich, dass du mein Sohn bist. Und dadurch motiviert, mit Rückendeckung. So hat Jesus seinen Dienst getan. Sein Dienst war schwer, die 3 Jahre. Sehr schwer. Aber er hatte diese Rückendeckung, diesen Rückenwind. Mein Vater, ich bin nicht allein. Er war viel allein. Er wurde im Stich gelassen. Er hätte es nicht geschafft, wenn er nicht seinen Vater im Himmel immer gehabt hätte, den er gesucht hat, den er gefunden hat im Gebet. Er hatte sich entäußert. Er war ja ein Mensch, aus Fleisch und Blut, wie wir, mit Gefühlen, mit Enttäuschung, mit Kämpfen, mit Widerständen. Aber er suchte den Vater. Er suchte im Gebet. Die Jünger fragten manchmal, oder sie wurden gefragt, wo ist euer Meister? Genau können wir es auch nicht sagen. Wahrscheinlich wieder auf dem Berg und er betet. Garten Gethsemane, viele Beispiele. Jesus suchte die Nähe des Vaters. Und er tankte die Liebe und die Zuversicht, die Gott der Vater ihm gab. Und das war sein Schlüssel. Das war seine Identität. Und Jesus sagt, das biete ich euch an. Ich biete euch genau das an. Ich möchte, dass ihr genau darin lebt. So wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Johannes Evangelium. Jesus ist unser Vorbild. Er hat uns berufen zur Sohnschaft. In 2. Korinther 5, Vers 17 bis 19 heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Viermal der Begriff Versöhnung, das ist so ein schönes deutsches Wort, da ist nämlich Sohn drin. Wir sind wieder eingesetzt in die Beziehung mit Gott als Sohn. Ich denke, ihr Frauen könnt das für euch nehmen, ja, dass ihr damit gemeint seid natürlich. Versöhnung. Versöhnung ist das, was der Vater sich wünscht, was Gott sich wünscht. Die verlorenen Söhne, die weit weg sind und die verlorenen Söhne, die sich definieren darüber, ich diene dir, ich diene dir, ich diene dir und die gnadenlos geworden sind. Beides ist Sünde, beides ist verkehrt, beides trennt uns von Gott. Und Gott ruft uns heute gleich zum Tisch der Gnade, zum Tisch der Jesus Christus repräsentiert, indem du dich erneuern lässt, indem du vielleicht umkehrst in deinen Gedanken, indem du Buße tust, das ist ja eigentlich, was es heißt, und indem du bekennst, Entschuldigung, himmlischer Vater, dass ich mich anders definiert habe, als so wie du sagst. Ich möchte mich so definieren, wie du sagst, nämlich versöhnt durch Christus. Wenn wir Christus nicht hätten, dürften wir alle nicht zu diesem Tisch gehen. Und wenn wir noch im alten Bund wären und wir würden vielleicht tot umfallen, weil es ein heiliger Gott ist. Das ist das Gewaltige an diesem Gleichnis, dass ich nicht wagen würde zu predigen, wenn nicht Jesus selbst es gepredigt hätte. Was für ein Gott! Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann kommen wir alle als Menschen, die Gnade brauchen. Nicht einer wird zu diesem Tisch kommen, der sagen kann, ja, schon okay, dass ich hier hingehe. Naja, die anderen. Oder der da oder die da. Dann haben wir die Gnade verlassen. Und das ist gefährlich. Dann werden wir hartherzig. Wir verachten Menschen. Wir tun genau das, was Jesus kritisiert hat an den Pharisäern. Weil das Wichtigste war, dass die Liebe Gottes gepredigt wird. Ich möchte aber auch ganz deutlich sagen, wenn du glaubst, dass das einfach nur eine nette Sitte ist, in einem Gottesdienst das Abendmahl zu nehmen, dass das irgendwie ein Ritual einer Kirche ist, dann hast du den Kern auch verpasst. Das ist es nicht. Es ist der heilige Gott selbst, der hier ist, der die Sünde hasst. Weil es Beziehungen zerstört zu ihm und untereinander. Von daher möchte ich auch deutlich sagen, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, jeder ist eingeladen, zu Gott zu kommen. Aber es ist auch nicht einfach so. Ich kenne das ja auch. Monat für Monat feiern wir das Abendmahl. Wir Menschen sind so, Gewohnheiten schleichen sich ein. Wir machen Dinge, weil wir sie schon immer wieder gemacht haben. Gewohnheiten sind nicht verkehrt, aber heute möchte ich bewusst betonen, und das ist fürs Abendmahl immer gut, dass wir sagen, Jesus, ich darf Kontakt mit dem allmächtigen Gott haben, nur deswegen, weil dein Blut geflossen ist und meine Sünde abwäscht. Weil du deinen ganzen Körper gegeben hast und somit ja auch dein ganzes Leben Und wir das Brot haben als ein Symbol dafür. Die Dinge da sind nicht heilig oder mystisch oder was. Wir verwandeln sie nicht. Aber es sind Gottes gesetzte Zeichen für uns, dass wir da jetzt gleich hingehen, wenn wir genau das bejahen und wenn wir sagen, ja, ich will genau so sein wie der dritte Sohn. Ich will so sein. Ich will in dieser Beziehung mit Gott sein. Ich bekenne meine Schuld der Hartherzigkeit, Gnadenlosigkeit, Menschenverachtung. Ich bekenne meine Schuld, haben zu wollen, mich darüber zu definieren. Ich bekenne meine Schuld, wo ich Gott verlassen habe und bei den Schweinen gelandet bin. Da darfst du dann einsetzen, was das vielleicht war, wo du dich darum getrieben hast. Aber dann komm und empfang und nimm die Begegnung mit Gott, deine Quelle, deine Identität. Seine Arme sind weit geöffnet. Das ist so skandalös, was Jesus gepredigt hat. So skandalös. Im Orient, ein Mann, man trägt ja da Gewänder, weil es heiß ist. Ein Mann, ein Gutsbesitzer, rennt, also dass er schon läuft, das ist schon eigentlich nicht in der Kultur, in der Sitte eigentlich angemessen. Übrigens, wenn man laufen muss und man hat eigentlich so ein Gewand, muss man ein bisschen hoch machen. Ne? Oh, geht gar nicht. Warum predigt Jesus das? Weil er sagt, mein Vater im Himmel, der hat eine Leidenschaft, die ist über allem anderen. Die Menschen in den Arm nehmen. Seine Geschöpfe, seine Kinder, seine Menschen. So, ich möchte meine Frau Maria und Nihal bitten, jetzt mit hier zum Abendmahlstisch zu kommen. Und auch schon mal zunächst die Mitarbeiter vom Lobpreisteam. Wir alle hier sind die Gemeinschaft der Gescheiterten. Kannst du dich damit identifizieren? Nein, ich schaffe immer alles. Nein, nein, wir sind alle die Gemeinschaft der Gescheiterten. Jeder, der jetzt gleich hier zu diesem Tisch kommt, gesteht, ich bin gescheitert, ich habe es nicht geschafft. Was meine ich denn damit? Heilig mit deinem Gott zu leben, hast du nicht geschafft. Ich behaupte das mal, weil die Schrift das behauptet. Du warst ein Sünder. Vielleicht hast du aktuell etwas, was du klären solltest, bevor du hierher kommst. Aber wir alle sind es. Und wir alle bekommen Vergebung durch Jesus Christus. Aktuell, heute, Beziehung zu ihm. Erneuerung, Erfrischung. So, ich hoffe, dass du in deinem Herzen weißt, was du jetzt tust. Ich wollte euch nicht predigen, dass jetzt keiner kommt. Aber im Gegenteil, ich möchte, dass wir das Kostbare jetzt erleben, was es ist. Christus, unser Leben, unsere Versöhnung, unsere Beziehung mit Gott, dem heiligen Gott, dem wir begegnen dürfen. Weil er hat bezahlt für deine Schuld. Glaubst du das? Dann glaube es. Dann komm auch. Die Schrift sagt, wir sollen uns überprüfen. Aber nachdem wir geprüft haben, sollen wir kommen. Und nicht dann zurückhalten. Weil Christus will dir heute begegnen. Und dich ganz neu festmachen in dem, wer du bist. In Gott. Amen.